Also man könnte meinen, weil wir ein Diabetes-Podcast sind, würden wir gerne die ersten 10 Minuten rausschneiden, weil wir uns sehr intensiv über Urlaube unterhalten. Aber Leute, das hört rein, hört es ganz durch. Es ist sehr viel zum Thema Diabetes damit bei. Und wenn ihr euch auch schon mal wie Freddy in ihrem Japan-Urlaub über euren Diabetes geärgert habt, es kommt manchmal auch was Positives raus. Und das wird euch Freddy gleich erzählen.
So, darüber reden wir. Außerdem reden wir über Ängste. Und zwar mit Dr. Payam Adyomand, unser Diabetologe in dieser Staffel, der sich mit euren Ängsten mal ein bisschen befasst hat. Ihr konntet euch ja reinmelden und eure Fragen und eure Anliegen werden wir mit ihm zusammen besprechen in dieser Folge. Er war wie immer fantastisch und wir waren so mittel.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck.
Oh, super, wir wollen starten und ich muss erstmal. Toll. Sinnbildlich für meine letzten 2 Wochen übrigens dieser Husten. Dazu gleich mehr. Mein Name ist Kim Stoppert, ich bin die Husterin und die Typ-2-Diabetikerin in diesem Duo.
Hallo alle und konnichiwa. Mein Name ist Freddy Schürheck, das kann ich leider nicht auf Japanisch sagen. Typ-1-Diabetikerin, ich werde gleich von meinem Japan-Urlaub berichten. So, so haben wir auch schon alle Themen gesettelt. Erkältung in Japan, darum geht's.
Also ich war auf dem Diabetes-Kongress, darüber erzähle ich euch aber nächste Woche mehr, weil Freddys Big-Thema ist Japan. Mein Husten ist begründet dadurch, dass gerade richtig hart irgendwelche Allergien kicken. Ich war auch schon bei 2 verschiedenen Ärzten und versuche das hier irgendwie zu kompensieren und natürlich unter anderem mit Cortisolspray. Cortisolspray, wie ich dann gemerkt habe, ist nicht so gut, wenn man Diabetes hat. Das verändert ein bisschen die Werte und meine Nüchternwerte sind jetzt wieder ein bisschen erhöht. 137 hatte ich heute Morgen, das hatte ich jetzt leider auch schon ein paar Mal und das war eigentlich ein Wert, wo ich jetzt wieder Basalinsulin nehmen soll, laut meiner Diabetologin, weil aktuell nehme ich ja nur eine Metformin, weil ich stille. So, das heißt, ich habe mir jetzt natürlich schon wieder einen Arzttermin gemacht, um meinen HbA1c zu checken und das nähere Vorgehen zu besprechen. So viel aus meiner Husterei hier.
Ach, shit.
So, und jetzt bin ich ganz gespannt auf die große Japan-Sause, die jetzt kommt. Ich lehne mich zurück.
Ich war auch sehr erkältet, deswegen kann ich da direkt anschließen. Ich war auch sehr erkältet, hatte zum Glück alles Mögliche an Medikamenten dabei, so eine richtige Reiseapotheke. Ehrlich gesagt eher gegen so Durchfallgeschichten. Damit sind wir auch schon bei unserem Lieblingsthema. Und ich hatte aber vorsichtshalber auch noch ein paar Erkältungssachen irgendwie in die Reiseapotheke gepackt. Und dann war ich nach einer Woche Urlaub dann tatsächlich auch wirklich richtig erkältet, habe mir erst meinen eigenen Kram reingezogen, das reichte aber schon gar nicht mehr und musste dann mir in einem Convenience Store, also so 7-Eleven und sowas alles, so ein bisschen behelfen mit irgendwie Taschentücher kaufen, was gar nicht so einfach ist. In Japan gibt's nicht überall, aber jetzt habe ich welche und da ist Mario drauf und Peach und so. Das ist natürlich dann ganz geil. Und dann musste ich aber auch noch mir in so einer Drogerie dann Medikamente holen, wo ich ja dann also gar keine Ahnung hatte, weil da nur japanische Schriftzeichen drauf waren und dann waren die irgendwie in Space, ich Glitzer oder in Pink und so und dann bin ich so halb nach Farbe und halb nach Google Translate gegangen und so. Hab dann richtig guten Kram gefunden, hat mir gut geholfen, aber hat auch meine Werte voll nach oben gekickt. Also dass in diesem komischen Hustbrause-Ding da mit Sicherheit sehr viel Zucker drin war, das zeigt das Ergebnis.
Ja, aber so ein Drogeriemarkt in Japan ist spannend, ne? Ich weiß noch, das war vor Corona, als ich da war, wie viele Atemmasken die haben, in wie viel verschiedenen Sorten, ne? Dann hast du das dann, wie viele Tamagotchi, sag ich schon, Pokémons da drauf sind und natürlich hier die Hello Kitty Masken kannst du alle hier heben und mit Glitzer und mit bunt und abgespaced und hast du nicht gesehen. Und das war noch vor Corona, das ist eine komplette Ladenreihe nur mit Atemmasken.
Ist auch immer noch so. Also, tragen da teilweise sogar, wenn sie alleine im Auto sitzen, eine Maske. Also nur für sich selbst. Also das ist schon ziemlich krass zu sehen. Ich war dann auch immer am Überlegen, wenn ich dann so rumgehustet habe, so, oh Gott, soll ich jetzt eine Maske anziehen? Aber dann dachte ich mir, das fällt dann schon auf, wenn so eine Westlerin eine Maske aufhat, dann denkt direkt jeder um mich rum, ich habe Corona oder so. Also es war so ein Hin und Her. Naja, aber jetzt mal genug von der ganzen Erkältungsthematik. Du willst ja auch ein bisschen vom Urlaub hören, oder? Willst du hören,
wie ich
mit meinem Wort weitergekommen bin? Also ich habe ja eben schon Konnichiwa gesagt.
Ja, stimmt, Sprache. Ja, Konnichiwa habe ich ja gesagt, das wirst du brauchen, das kann man. Und I und Hai.
I habe ich mich nicht getraut zu sagen, weil ich irgendwie dachte, das fühlt sich so komisch an, wenn du statt Nein I sagst, weil wir es einfach mit was ganz anderem verbinden. Aber das Wort, was ich ja, erinnerst du dich an das eine Wort, was ich von Duolingo gelernt hatte?
Ja, es war irgendwie so eine Formulierung. Ich bin mir nicht mal ganz sicher, was war's?
Nee, das war bitte kudasai.
Ah ja, stimmt, kudasai.
Kudasai. Und Kim, es ist so krass, wenn man nur ein Wort auf einer fremden Sprache kennt, dann hört man das ja überall raus. An jeder Bahnstation. Und ich immer so, ja, ich hab's verstanden. In jedem Geschäft, bla bla bla.
Ich wurde gerade um etwas gebeten. Ich weiß nicht um was, aber ich wurde um etwas gebeten.
Das ist so witzig, weil das wirklich überall, natürlich auch in, keine Ahnung, jedem Fernsehwerbespot, in jeder Bahn, in jedem Verkaufsgespräch, du hast ständig Kudasai. Inklusive, wir waren einen Tag im Universal Studio Park. Da warst du, glaube ich, auch, oder? Da, wo so Jurassic World Achterbahn und sowas gibt es da. Und saß ich auf einer mega geilen Achterbahn, wo du wie so einen Dino quasi über den Park geflogen bist. Also du bist wirklich im Liegen, warst du in dieser Achterbahn. Also
krass.
Er war schon krass. War wirklich krass. Du bist
mit sowas so, wollte ich immer mal wieder fahren. Jetzt bin ich ultra neidisch.
Und dann hat man da auch so gebaumelt, wie so ein Käfer. So mit allen Vieren, die so runterbaumelten. Und dann bist du halt aber kopfüber rauf und runter. Und der Typ neben mir in der Bahn, ein Japaner, in der Achterbahn, schrie die ganze Zeit. Und was hat er geschrien?
Kurasai?
Ja, er hat gesagt, Kurasai! Kurasai! Und ich dachte so, oh Mann, ich fühle dich. Ich fühle dich und ich verstehe dich sogar. Also das war sehr schön.
Und du hast dich ja einmal durch die Pokémons gegessen. Das kann man ja auch auf unserer Instagram-Seite auf Typfrage der Podcast sehen. Da hast du ja so, was waren das? Törtchen, ne?
Das waren kleine Törtchen. In Form von, also nicht in Form von, aber so in den Farben von Pokémons und dann mit so ein bisschen kleinen Papierspießen und so, die aussehen wie kleine Pikachu-Ohren und so, dann so ein bisschen getuned, dass das wirklich so ein bisschen aussah wie Pokémon. Und es war schon... Also sehr viel dieser Art von Essen, die ich da gefunden habe, auf die hatte ich mich auch gefreut, habe ich ja vorher schon gesagt, die sieht man ja bei Insta überall. Ich habe auch einen Pudding gegessen, der aussah wie Kirby und so. Also das war schon schön gleichzeitig und damit spielst du ja wahrscheinlich auf der Diabetes, ich kann schon nicht mehr reden, ich bin auch jetlagged. Diabetes-Thematik, ey, das war schon, Diabetes ist eine Herausforderung, so alles immer. Zu berechnen, was man da eigentlich gerade isst, von dem man im Zweifel gar nicht weiß, was man isst. Also die Pudding-Sachen waren noch easy, weil ich ja ungefähr wusste, ja gut, sieht halt aus wie ein Pikachu, aber ist ja eigentlich auch nur ein Pudding. Kriege ich schon hin. Mhm. Aber dann auch teilweise irgendwie Reisgerichte, wo du dann doch nicht ganz weißt, was ist da dran. Oder dann machen die ja super viel so Eigerichte, dann isst du ein Omelette und denkst dir, ja gut, ist ja jetzt nur Ei.
Mhm. Ja, manchmal sind noch Krabben drin. Krabben, Kohl und... Und es ist halt, wie gesagt, nicht immer alles komplett übersetzt, ne? Da steht dann nur so Fried Rice with Vegetables drin, wenn es mal was Englisches gibt. Und dann ist da aber noch irgendwas anderes bei. Und du fragst dich so, was esse ich hier gerade eigentlich? Ja. Das ist nicht Gemüse. Was
und
soll das?
Ich hatte dann so Angst bei allem, wo Chicken drauf stand, weil du das ja letzte Folge erzählt hast mit dem Chicken Neck, dass du dann so Hühnerhälse irgendwie essen solltest, dass ich auf Chicken immer ganz verzichtet habe. Und mein Freund sagte schon irgendwann, sag mal, warum isst du keine Hühnchensachen? Hier gibt es doch überall Hühnchen. Und ich so, ja, Kim hat da so eine Erfahrung gemacht.
Aber wie gesagt, also Hühnerhälse habe ich hier in Europa nie gegessen, aber das war jetzt nicht so schlimm. Also
ja war schon okay. Ich konnte nicht drauf verzichten. Aber ansonsten
gab es... Es hat wirklich einfach nach Hühnchen geschmeckt.
Gab es viele, viele tolle Sachen, muss ich schon sagen. Ja gut, und also wie gesagt, das Berechnen war das Schwierige und dann natürlich auch das Verrechnen im Prinzip mit dem Sport. Weil Kim, es gibt zwar Scooter in Tokio, aber ich konnte meinen Freund einfach nicht überreden, dass wir mal mit dem Scooter rumfahren. Das heißt, wir sind zu Fuß gelaufen, jeden Tag so zwischen 18 und 22 Kilometer, jetzt ernsthaft. Und das ist halt für jemanden wie mich, der ja sonst nicht so viel in Bewegung ist, ich weiß, shame on me, ist das dann schon eine krasse körperliche Umstellung.
Ja, weil es gibt ja auch so geile Viertel, ne? Und dann denkst du so, oh, der Tempel sieht süß aus, da will ich nochmal rein. Und dann bist du da durch, und das ist eine riesige Anlage, bis du dann da durch bist, dauert es halt super lange. Und dann kommst du da irgendwo raus, denkst du, ach, guck mal, da vorne ist ein kleiner Buddha, den kann man irgendwie so den Bauch rein, da will ich nochmal hin. Und dann bist du auf einmal dann doch wieder unterwegs und denkst du so, ach, guck mal, noch so ein Tempel. Und in dem Tempel, das ist ja manchmal so ein bisschen, das kann, wusste ich auch vorher nicht, das ist ja so ein bisschen wie so ein Spielplatz, so ein spiritueller. Weil man kann ja, ich weiß nicht, ob du das gemacht hast, man kann so Zettel ziehen und so Lose ziehen und so Horoskope ziehen und dann kann man noch so Dinger schütteln und mit so, dann kommen da so Stäbe raus, dann musst du das abgleichen. Es ist super witzig.
Ja, naja, und vor allen Dingen für die Leute, die da dran glauben, ist es halt auch wirklich einfach sehr bedeutsam natürlich alles. Auch wenn wir da jetzt vor allen Dingen so ein bisschen von außen irgendwie den spielerischen Charakter sehen. Aber ich muss sagen, an das Horoskop, was ich da von so einem Zettel dann quasi ausgelost bekommen habe, fand ich auch erst spielerisch, bis ich es gelesen habe. Ey, Kim, Das war voll scheiße. Was also, ja, sie haben ein ganz streng, anstrengendes Jahr vor sich. Auf allen Ebenen werden sie getestet werden. Aber wenn sie bestehen, dann winkt ihnen eine brillante Zukunft. Und ich dachte nur so, ja,
Ja, brillante Zukunft am Ende ist doch super.
Ja, aber nach den ganzen Tests, wenn ich so bestehe. So. Finanzen auch ganz schlecht bei mir, haben die gesagt. Ganz schlecht. Also es war so richtig ein Kack-Horoskop. Und da habe ich dann auf einmal doch dran geglaubt. Und man konnte aber die Horoskope, stand mit dabei, du kannst sie, wenn es was Gutes ist, dann nehmen die Leute die meistens mit nach Hause. Also nach dem Motto, mein Glücksbringer jetzt, kann ich mir irgendwie eine Küche an den Kühlschrank pinnen. Wenn es was Schlechtes ist, kann man das Unglück aber einfach da lassen und da dran knoten an so einen an so verschiedene Bänder. Und dann entstehen halt wie so kleine, sieht aus so ein bisschen
Windspiele.
Ja, genau, wie so kleine Windspiele. Ja. Und das ist halt so lustig, weil wir die in den ersten Tempeln nur gesehen haben und immer so dachten, oh, das sieht so schön aus. Und dann hinterher so, nee, das ist das ganze Unglück, was die Leute dagelassen haben. Und ich habe meinen dann auch dagelassen.
Ich hatte damals was Positives, das habe ich mir ins Portemonnaie getan, weil es, glaube ich, es war irgendwas mit Reichtum. Und das sollst du dir in die Börse tun, also in die Geldbörse.
Ja, guck, du Reichtum aber nicht und ich schon.
Ich bin immer noch genauso reich wie vorher auch.
Ja, auf jeden Fall, was Kim auch meinte, ist, man ist da so in Aktion. Also selbst an diesen Orten, wo man ja vermeintlich denkt, dass das so irgendwie entspannt und dann sitzt man da eben und guckt dann auf eine. Es ist super voll da. Allein irgendwie von A nach B zu kommen, ist ein Kampf. Also das ist wirklich wie so Real-Life-Tetris die ganze Zeit. Mhm. Also dass du, sobald du dich einmal falsch umguckst, dann rennst du schon gegen 30 verschiedene Menschen, weil dieses Land ja so überlaufen ist an den Touri-Spots. Irgendwann hat man sich dann auch dran gewöhnt. Aber das war schon irgendwie, ja, und dann, ja, dann wollten wir irgendwie natürlich dann immer zu den ganzen Sachen, die man bei Insta so schön gesehen hat, so, oh, die Aussicht ist toll, ja, wo ist sie denn? Ja, 400 Stufen weiter oben.
Ja, stimmt, man muss auch ziemlich viele Stufen laufen, stimmt, ne?
Ja, also das war schon
krass. Ich finde das so geil, wie die Leute sich so in die U-Bahn drücken. Das ist eine ganz geile Taktik. Wenn die U-Bahn-Türen sich öffnen, gehst du mit den Fußfersen auf die Kante, weil meistens ist gar nicht mehr Platz, dann drehst du dich auf diesen Fersen um, greifst nach oben an die Tür und drückst dich von der Tür quasi rückwärts in den Wagen. So, das habe ich sehr häufig beobachtet, diese Taktik. Ist eine super Taktik, klappt total gut. Es merkt halt auch keiner, dass gedrückt wird, weil es drücken halt alle.
Es ist echt krass. Ein richtiges Diabetes-Lowlight hatte ich, wo ich wirklich mal seit langem mal wieder so dachte, wow, Diabetes ist ein richtiges Arschloch, warum? Aber das Ganze hat sich dann trotzdem in was Glückliches verkehrt. Wir waren in einem Tempel, wo wir erst durch den Tempel gegangen sind und das war auch total schön. Und dann bin ich danach so richtig krass unterzuckert, weil das war noch so am Anfang des Urlaubs, so irgendwann im Laufe des Urlaubs hat man sich dann ja so drauf eingespielt und dann wusste ich einfach, ich benutze nur noch die Hälfte meines Mahlzeiten-Insulins und dann komme ich irgendwie gut durch. Aber am Anfang, das war dann echt so beknackt, dann saß ich da vor diesem Tempel, war halt richtig low, hatte dann auch schon meine kleinen Hypo-Snacks schon weggesnackt und ich kam überhaupt gar nicht mal wieder auf die Beine und mein Freund rannte halt währenddessen die ganze Zeit durch wir hatten uns kurz mal getrennt, jetzt nicht beziehungstechnisch, sondern nur, weil er die ganze Zeit wie ein Wilder Fotos gemacht hat oder wirklich tolle Bilder und dann lief er da rum, machte seine Fotos und ich saß da und dachte so, ich kann gerade gar nicht mehr, ich komme gerade gar nicht mehr hinterher und das ist doch scheiße, das ist mein Urlaub.
Kannst du dein, weißt du noch, was für ein Wert das war?
Ja, ganz low, also irgendwas 50, ne? Also, aber wirklich so, dass ich dachte, ich kann, also jetzt ist, ja, jetzt muss ich hier halt sitzen 3 Stunden lang, ja, bis mir jemand einen O-Saft reicht oder so. Und dann hatte ich gegoogelt gehabt, wo es in der Nähe irgendwas Essbares gibt, weil das war so ein bisschen außerhalb der Tempel. Aber ich dachte, na ja, hier gibt's ja überall Touri-Snacks. Da tatsächlich nicht, aber es gab 300 Meter weiter so ein verstecktes Café. Und da bin ich dann mit meinem Freund hingegangen, wirklich so auf den letzten Kraftmetern da rein. Und dann war das einfach das süßeste japanische Café aller Zeiten. Also so ein richtig ursprüngliches. Da war außer uns auch kein anderer Touri. Da waren halt wirklich nur Japanerinnen und Japaner. Alle haben da auch dann auf dem Boden gesessen, ne? Die haben dann ja so Stühle, die quasi direkt auf dem Boden sind, wie so Sitzkissen im Prinzip. Und dann gab es da eben japanisches Frühstück, aber es gab auch so Pancakes und so essen die ja auch total gerne. Und dann habe ich mir da was bestellt und habe schon direkt zur Begrüßung einen O-Saft bekommen. Einfach so als Welcome-Drink. Und dann war die Hypo auch weg.
Oh, das ist ja
nett. Und ich dachte mir nur so, wie konnte sich denn dieser Kack-Diabetes morgen in sowas Schönes verwandeln, dass ich da in diesem kleinen Secret-Café saß. Das war richtig schön.
Und dass man, auch wenn man mal so eine Hypo hat und wenn man denkt, alles ist scheiße, es geht doch voran. Und das passt, glaube ich, auch so ein bisschen mit dem Thema zusammen, was wir mit euch noch besprechen wollen, das Thema Angst. Manchmal will man ja sich den Tag nicht versauen und hat man so richtig Angst, sich das passende Insulin zu spritzen, weil man gerade irgendwie so denkt so, ob das heute passt, ich habe keinen Bock gleich, wenn ich da durch den Tempel laufe, da zu sitzen und mich zu fragen, wo ist das nächste Café? Davor hat man ja schon Angst. Ich weiß, dass ich das... in meiner ersten Schwangerschaft hatte ich auch Angst vor diesem Thema Insulin. Da bin ich auf Insulin umgestiegen, weil es nicht anders ging mit den Werten. Und ich weiß, ich habe damals meinen Freund zur Unterstützung mitgenommen zur ersten Beratung. Ich habe gesagt, hier, du musst aufpassen, damit wir beide wissen, was passiert.
Ja, und der ist ja vor allen Dingen auch, der ist ja, das kann man ja mal sagen, der ist ja Wissenschaftler. Der kennt sich ja aus mit den Zahlen. Der müsste ja eigentlich die ganzen Infos aufgesogen haben wie ein Schwamm und zu Hause auf einer Tafel die Rechnungen irgendwie dann skizziert haben. Das ist der Algorithmus, den wir brauchen.
Hat er wirklich auch. Richtig, hat eine Tabelle gemacht, hat gesagt, so, wir gucken jetzt mal und so, als ich es nicht kapiert habe. Aber bei dem Termin hatte er mehr Angst als ich, weil er hat nämlich Angst vor Spritzen. Der hasst Spritzen. Und ich sollte dann so in so ein Kissen spritzen, weißt du, so, tschu, und er guckte nur schon so weg. Ich dachte so, Alter, es ist ein Kissen. Wir werden das jetzt noch 9 Monate oder so mitmachen und ich werde mich spritzen. Also er fand es auch immer irgendwie nie so lustig die ganze Zeit. Er hat auch immer ganz, also bei der zweiten Schwangerschaft ist es mir ganz doll aufgehalten, immer gesagt, danke, dass du das für uns alle machst.
Ach, aber wie süß. Aber ich glaube, das ist es ja vor allen Dingen auch, dass, also natürlich kann keiner für dich den Job übernehmen, das mit dem Spritzen und so weiter. Du musst das schon selbst irgendwie auf der Kette haben. Aber das Gefühl zu haben, jemand nimmt teil an diesen Dingen und auch an den Sorgen und auch an den Ängsten und so, das ist ja eben das total Wichtige.
Passt auch so ein bisschen
mit
auf, ne? Ich weiß, dass ich auch mal im Auto war. Wir waren im Auto, wir hatten vorher Urlaub beendet und so. Und mir ging es auf einmal nicht so gut. Und ich habe aber überhaupt nicht an den Unterzucker gedacht. Und dann sagte er dann so, ja, sollen wir gleich noch einkaufen? Ich habe so, nee, ey, lass mal, mir geht's gerade richtig gut. Und er so, wow, du bist gerade, ich merke gerade, dir geht's nicht gut. Du bist auch richtig zickig, kannst du mal bitte deinen Zucker messen? Ich dachte so, nee, muss ich nicht. Ich habe gerade noch was gegessen da vorne und so schlecht habe ich auch gar nicht gefrühstückt und so. Ja, hatte ich 50. Ja. Das ist dann immer ganz gut, wenn einer auch auf einen aufpasst.
Ja, genau. Und vor allen Dingen auch, dass man eben kein, also, ja, dass der andere so Verständnis dafür hat und man auch kein schlechtes Gewissen haben braucht, weißt du? Also ich hatte tatsächlich jetzt dann im Urlaub so das Gefühl, also natürlich für mich selbst hat es mich genervt, wenn ich irgendwie unterzuckert bin, aber vor allen Dingen dachte ich auch so, oh nee, weißt du, so, ich will doch jetzt keine Last sein. Auch das ist ja die Angst von vielen von uns, dass man jemandem anders so zur Last fällt und dass irgendwie man so zum Problem wird für wen anders, dass der einen so stützen muss und tragen muss.
Als ich so die ganz harte Diät gemacht habe nach meiner ersten Diagnose, es waren alle Leute immer so, oh, kannst du das überhaupt essen? Soll ich was für dich kochen? Und ich dachte immer so, Leute, stellt einfach alles dahin, dann esse ich halt die Spätzle nicht. So, zack, fertig, aus.
Ja.
Oder ich esse weniger. So, ja, das ist natürlich auch mal total bescheuert.
Voll, voll. Und gleichzeitig ist sowas aber auch diese Angst, für den anderen ein Problem zu sein oder zum Problem zu werden, ist eigentlich halt auch totaler Quatsch, weil jeder von uns hat mal eine Zeit, wo man halt nicht so gut funktioniert oder so, oder wo man mal auf Hilfe dann vielleicht auch angewiesen ist. Und im Urlaub habe ich es halt wirklich dann auch gesehen, so die erste Woche ich noch mit dem Zucker so hin und her und war zu viel, zu wenig, bla. Zweite Woche mein Freund die ganze Zeit Allergie gehabt. Überhaupt gar nicht schlimm, aber er war die ganze Zeit so, oh, es tut mir so leid, dass ich die ganze Zeit niesen muss und dass ich jetzt, warte, ich muss noch mal einmal Pause haben und einmal durchatmen. Ich kann gerade nicht die ganzen Stufen hochgehen, weil ich kann gerade gar nicht so viel atmen und so. Und ich dachte nur so, ja, stimmt, also keiner von uns ist perfekt. Der eine hat dies, der andere hat das und dafür ist man aber ja auch mit den Menschen, die man liebt, zusammen, weil man weiß, so, die tragen einen mit und man trägt sie umgekehrt auch mit, wenn es denen mal nicht gut geht.
Fakt ist aber auch, dass Menschen mit einer Diabeteserkrankung ein 50% erhöhtes Risiko für eine Angsterkrankung aufweisen. Knapp 25% der Diabetespatienten sind betroffen. Vor allem Frauen entwickeln eine Angsterkrankung, wenn sie denn die Diagnose Diabetes haben.
Wir haben euch ja mal gefragt bei uns in unserem Insta-Kanal Typfrage_der Podcast, welche Ängste ihr habt mit eurem Diabetes. Und das Ganze natürlich in der Hoffnung, dass wir sie uns gemeinsam vielleicht ein bisschen nehmen können, die Angst, oder sie zumindest miteinander teilen können und Wege zu finden, wie man damit umgehen kann. Und wir haben unsere Ängste auch mal mit unserem Diabetologen dieser Staffel geteilt, mit Dr. Payam Adjomant.
Und Freddy hat ihn eure Fragen gestellt.
Gucken wir mal. Also wir haben von Gazal zum Beispiel die Nachricht bekommen. Sie hat Angst vor Folgeerkrankungen. Was sagst du den Patientinnen und Patienten, die davor Angst haben?
Also prinzipiell muss man erstmal sagen, Folgeerkrankungen bekommt man, wenn dann der Stoffwechsel nicht gut eingestellt ist. Das sind ja gerade die Ängste. Bei Typ-2-Diabetes sind die Ängste, dass man Insulin spritzen muss. Bei Typ 1 sind eher die Ängste, dass man Folgekrankheiten wie Niere, Augen etc. bekommt. Und da muss ich sagen, sind ja gerade die regelmäßigen Kontakte wichtig, um gerade Folgeerkrankungen zu vermeiden. Umso wichtiger ist es, dass man in die richtigen Hände des Diabetologen gelangt und dann auch die Ängste zu nehmen, darüber zu sprechen, die Untersuchung durchzuführen. Das ist ganz wichtig.
Wir gucken auf die nächste Frage von Rehküsschen, schreibt, interessanter Instagram-Name. Ich habe Angst davor, mich nicht mehr selbst um meinen Diabetes kümmern zu können, weil ich zum Beispiel im Krankenhaus liege. Was mache ich dann?
Auch da ist es wichtig, im Vorfeld, wenn man Angehörige hat, darüber zu sprechen, dass wenn man diese Ängste hat, auch sagt, hör zu, wenn ich im Krankenhaus bin, ich selber nicht entscheiden kann, denk daran, das dem Pflegepersonal, den Ärzten mitzuteilen. Aber in der Regel, muss ich sagen, ist diese Angst nicht berechtigt, weil Krankenhausärzte ja auch mit Diabetes umgehen können. Insofern muss man, wenn man Typ 1 Diabetes hat, schwierig ist es, wenn man eine Insulinpumpe hat oder auch spezielle Messgeräte hat. Viele Ärzte sind damit überfordert. Da muss man dann einfach den Krankenhausärzten und Pflegepersonal sagen, das übernehme ich selber. Das mache ich selber. Ihr braucht mir nicht zu helfen.
Anna hat geschrieben, sie hat Angst vor einer Schwangerschaft und dass die Kinder anschließend Diabetes bekommen könnten.
Diabetes und Schwangerschaft ist ein ganz wichtiges Thema. Gerade junge Mädchen, Frauen, das ist ganz wichtig, darüber zu reden, dass sie Kinder kriegen dürfen. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, hieß es, Diabetes wäre vielleicht so eine Sache, gerade keine Kinder zu kriegen, weil das ja etwas schwierig mit Komplikationen verbunden sein kann. Ganz wichtig ist die Aufklärung. Das heißt, dass man im Vorfeld, auch wenn da kein Kinderwunsch ist, aber von sich aus schon mal erwähnt, hört zu, Kinder kriegen wäre überhaupt kein Problem. Und wenn Kinderwunsch da ist, man muss ein bisschen planen, dann muss der Stoffwechsel gut eingestellt sein, aber das ist überhaupt kein Problem. Wenn bei uns in der Praxis, wir sind darauf spezialisiert, Diabetes und Schwangerschaft, sowohl Typ 1 als auch Schwangerschaftsdiabetes. Wir kriegen so viele Karten, so mit Bildern von der Entbindung, und es ist so schön zu sehen, was das Resultat doch ist, wenn man die Frauen mit Diabetes dann begleitet.
Mein Resultat liegt gerade neben mir und kaut mir den Finger ab. Und vor allen Dingen muss man ja auch sagen, dass wenn es darum geht, die Kinder ja, dass die das eventuell vererben können, wir wissen ja relativ sicher, was für Prozentzahlen da möglich sind.
Wenn überhaupt, ja. Es gibt viele Studien, gerade im Arbeitskreis Diabetes und Schwangerschaft der Deutschen Diabetesgesellschaft wird sehr viel darüber auch geredet. Wichtig ist einfach die Aufklärung und auch, dass wir die Frauenärztinnen mit ins Boot holen, dass die auch gerade Typ-2-Diabetikerinnen dann rechtzeitig zum Diabetologen schicken oder wenn ein Kinderwunsch da ist, bei Typ-1-Diabetes rechtzeitig in der diabetologischen Schwerpunktpraxis angebunden zu sein.
Wir haben noch eine Nachricht bekommen, die ist noch mal ein paar Schritte vor dann dem Kinderkriegen, nämlich beim Thema Daten hat uns jemand geschrieben. Sie hat Angst, dass die Person, die sie zurzeit datet, doch noch einen Rückzieher macht wegen des Diabetes. Sie schreibt aber, er weiß schon davon, aber es macht ihr trotzdem Bauchschmerzen, dass er vielleicht ja damit nicht umgehen kann.
Auch das ist ja eine berechtigte Frage, weil wenn man jetzt sagt, okay, in der Beziehung, ich habe zum Beispiel eine Insulinpumpe, das stört ja dann doch beim Sex manchmal. Dann kann man auch darüber reden, dass man die Pumpe ablegen kann, zum Beispiel. Oder auch, wenn man Sorge hat, dass der Partner oder die Partnerin jetzt mit dem Diabetes nicht umgehen kann. Wir bieten ihm an, dass wir Partnergespräche führen. Das heißt, dass man zu zweit in die Praxis kommt. Das bieten wir allen Menschen an, dass man dann auch darüber redet. Und das ist umso wichtiger, wenn diese Ängste da sind.
Macht ihr das tatsächlich auch, diese Zweiergespräche anbieten bei Familien zum Beispiel? Also, dass man selbst mit, wenn man selbst Diabetes hat, dass man mit seinem 18-jährigen Sohn oder so zum Beispiel kommt, weil in die Richtung geht nämlich die Frage von Summel Selu hat geschrieben, was ist, wenn ich mich im Alter nicht mehr selbst um meinen Diabetes kümmern kann, in Klammern Typ 1? Also, was ist zum Beispiel, wenn man darauf hofft, dass die Kinder einem dann damit helfen oder so?
Ja, das ist was, wenn. Also auch da muss man offen miteinander sprechen. Und die Kinder, in der Regel ist ja so, dass die Kinder mit dem Diabetes auch aufgewachsen sind. Wenn Eltern Diabetes Typ 1 haben oder Typ 2, die Kinder leben ja damit. Die sehen das ja nicht zum ersten Mal und die wissen auch ganz genau, wie die Symptome sind, was die Eltern für Empfindungen haben. Insofern auch, da sehe ich überhaupt kein Problem. Man muss es nur ansprechen. Auch da gibt es einfach die Möglichkeit, gemeinsam zum Diabetologen zu gehen.
Hast du manchmal auch Patienten, die aufgrund dieser Ängste so einen richtigen Diabetes-Distress entwickelt haben? Also die gar nicht nur so vor dieser Angst sind, sondern tatsächlich recht psychische Probleme deswegen bekommen?
Also wir wissen, dass gerade Menschen mit Typ-2-Diabetes oft psychische Ängste haben. Das sind 30%. Das gibt ganz klare Statistik, Diabetes und Psyche. Auch da, wenn man die Studien sich anschaut, dass viele Menschen mit Typ-2-Diabetes insbesondere Depressionen entwickeln, weil sie sich auch sozial isolieren und noch schlimmer ist, weil die dauernd belehrt werden vom Umfeld. Umso wichtiger ist die Schulung, dass man mit gehobenen Hauptes sagen kann, nein, das darf ich. Das, was du mir sagst, ist einfach falsch. Aufklärung ist die beste Schulung.
Dann hat uns Nessie geschrieben, mein großer Sohn mit Typ-1-Diabetes wird dieses Jahr eingeschult. Das macht mir jetzt schon Bauchschmerzen.
Ja, das ist in der Tat so, dass man Ängste hat, dass Kinder mit Diabetes gehänselt werden. Aber aus der eigenen Erfahrung weiß ich, dass wenn man die Lehrer und auch ganz offen damit umgeht und auch die Mitschüler mit einbezieht, dass da überhaupt ist überhaupt kein Problem. Da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, aus eigener Familie, dass mit 6 Jahren auch eingeschult und zwar überhaupt kein Problem. Das hat alles bestens funktioniert. Es ist etwas komisch. Ängste sind ja auch berechtigt. Man muss sie auch formulieren, artikulieren, um darüber zu reden. Das Schlimmste ist ja, wenn man Ängste hat und nicht darüber reden kann. Das ist das Schlimmste.
Ja, Angst ansprechen ist auch manchmal eine richtig gute Idee, wenn man was verändern will an sich. Ich habe eine Studie gefunden, da haben die haben 100 Studien gescannt mit 27.000 Versuchspersonen insgesamt, wie Verhaltensappelle wirken. Also ja, den Menschen irgendwie schon Angst machen, nicht Panik machen, aber die Menschen darüber aufklären, was passieren kann, wenn man sein Verhalten nicht ändert. Und das ist ja vor allen Dingen bei Typ-2-Diabetes ein ganz großes Ding. Ja? Da musst du ja deinen inneren Schweinehund ganz häufig überwinden. Sonst können Folgeerkrankungen sein. Das heißt, andere Lebensmittel essen, mehr Sport machen, ihr wisst schon alles, ja. Und je ausführlicher die Zusatzinformation über die Dramatik der Lage ist, je wirksamer ist dann dieses Appell. Und besonders effizient sind sie, wenn die Gefahr in allen Details geschildert und als besonders wahrscheinlich dargestellt wird. Also sich über die Ängste aufzuklären, wie wahrscheinlich sind sie und was kann ich dagegen machen und wovor habe ich eigentlich genau Angst, kann tatsächlich auch helfen, so den, ich sag jetzt mal, den kleinen Arschtritt, den man manchmal braucht, ne? Um dann doch noch mal ein, zwei Kilo abzunehmen für die Typ-2-Diabetiker, wenn das denn das Problem ist. Oder auch mal ein bisschen häufiger ja, auf den Sensor oder aufs Messen zu gucken bei Typ-1-Diabetikerinnen.
Also, das war unsere heutige Folge zum Thema Angst. Ihr könnt natürlich weiterhin auch uns immer gerne kontaktieren, wenn ihr Themenwünsche habt oder Ängste, wo ihr sagt, Mensch, könnt ihr da nicht mal ausführlicher drauf gucken oder so, dann nehmen wir das gerne mit. Aber natürlich auch nochmal der wichtige Hinweis, wir sind kein medizinisches Fachpersonal, wir sind nur Kim und Freddy, die zwischen Japan und Erkältung und Stillen ein bisschen aus ihren Diabeteserfahrungen erzählen. Das heißt, falls ihr irgendwas für euer Diabetesmanagement aus diesem Podcast mitnehmen wollt, dann sprecht das bitte vorher nochmal mit eurem Diabetes-Team ab. So, Kim, nächste Folge musst du auf jeden Fall jetzt ein bisschen was von der Diabetes-Tagung erzählen. Wo warst du da genau?
Genau. Wir waren in Berlin und ich habe einen kleinen Einblick gegeben, wie das so ist, wenn man schwanger ist mit Typ-2-Diabetes. Und habe mir rumherum auch einiges dazu angehört. Und da reden wir dann nächste Woche drüber.
Da reden wir drüber. Also bis nächste Woche. Und ich sage auch noch Tschüss an unsere dritte Moderatorin hier im Podcast, die gerade in die Kamera gehalten wird und sie vielleicht anleckt. Nein? Nein?
Nein. Doch? Ja, nein, wir lecken fast. Nicht. Wir lecken nicht an, wir sabbern nur, ne, Mausi?
Tschüssi. Tschüss. Wir lecken nicht an, wir sabbern nur. Das ist halt das beste Schlusswort aller Zeiten.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert uns.